SWR aktuell Kontext.
Ist Politik wieder Männersache? Egal wie man die Frage beantwortet, Tatsache ist, die Männer sind zurück. Sie waren natürlich nie weg, aber immerhin war es in der Politik doch in den letzten Jahrzehnten erkennbar so, dass immer mehr Frauen auf Posten und Positionen vorrückten, die quasi Jahrzehnte, jahrhundertelang den Männern vorbehalten waren. Bürgermeisterinnen, Landrätinnen, eine Bundeskanzlerin, Fraktionschefinnen, Ministerinnen. Es wurde gerechter, zumindest geschlechtergerechter. Es wurde nicht mehr nur für, sondern auch von Frauen Politik gemacht. Und jetzt? Plötzlich oder vielleicht eher nach und nach bestimmen wieder deutlich mehr Männer das Bild von Politik in der Öffentlichkeit. Die Fraktionschefs der Regierungsparteien, die Generalsekretäre, die engsten Berater des Bundeskanzlers, alles Männer. Also liegt die Frage, ist Politik wieder Männersache, auf der Hand? Ein SWR aktuell Kontext von und mit Marie Gedin. Inzwischen hat er schon das erste Mal getagt, der Koalitionsausschuss, der die politische Marschroute der Regierung auslotet, nachjustiert oder eben festlegt. 10 Männer und gerade mal eine Frau. Und von den 4 Posten an der Staatsspitze hat auch nur eine Frau inne, Julia Klöckner. Und die Bundestagspräsidentin fordert jetzt, dass sich genau das ändert. Im Stern plädiert die CDU-Politikerin dafür, dass eine Frau Nachfolgerin vom derzeitigen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier wird. Aber reicht das? Frau Klöckner, Sie argumentieren, höchste Zeit sei es für Normalität, auch im höchsten Staatsamt. Wie empfinden Sie denn die restliche Normalität, also die Sichtbarkeit, die Wirksamkeit von Frauen in allen anderen politischen Ämtern, Posten, Runden und Gremien?
Na, die Wirksamkeit ist gut von Kolleginnen und Kollegen, wie ich sie wahrnehme, nur die Sichtbarkeit. Also wir haben eine Repräsentationslücke von Frauen. Es geht nicht darum, ob Frauen besser oder schlechter als Männer sind. Das ist immer sehr individuell. Es geht darum, dass die Hälfte unserer Gesellschaft aus Frauen besteht. Aber wenn in der Politik nur ein Bruchteil von Frauen vertreten sind, dann fehlt auch die halbe Sichtweise. Es fehlen auch Vorbilder und wir haben eine Repräsentationslücke. Und das kann für die Sache nie gut genug sein.
Ärgert Sie das?
Ja, was heißt ärgern? Also ich finde es eher empörend und kann nur den Kopf schütteln im Jahre 2025. Wir haben sogar Rückschritte gemacht im Vergleich zur vergangenen Legislaturperiode. Bundeskanzler Merz hat es geschafft, fast paritätisch sein Kabinett zu besetzen. Das ist gut. Auch die Staatssekretäre, das ist fast die Hälfte sind Frauen, auch gut. Aber das reicht eben nicht. Wir müssen uns anschauen, dass in einem Koalitionsausschuss nur eine einzige Frau ist. Und das sieht dann so aus, ja, wenn es ernst wird, machen es halt dann die Jungs unter sich. Und da sehe ich ein großes Problem drin, denn das wird dann ein Teufelskreis. Denn wo keine Frauen sind, werden auch keine weiteren Frauen angesprochen.
Das sagt Ihre Partei- und Fraktionskollegin Mechthild Heil in dieser Sendung. Es sei vielleicht ein bisschen motzig, so hat sie es genannt, gewesen von ihr, während der Koalitionsverhandlungen sich einzumischen. Müssten Frauen auch, nicht nur auch in der Union, noch mehr motzen?
Motzen ist kein Wert an sich, man kann es auch geschickt machen. Also motzen ist eine Art des Ausdrucks, aber ich halte es für sehr wichtig, dass wir an verschiedenen Stellen gemeinsam uns dafür einsetzen. Denn gehen wir mal vom Empfänger aus, Sender und Empfänger. Politik ist ein Sender sozusagen, ein Empfänger sind die Bürgerinnen und Bürger. Und wenn Politikerinnen und Politiker, wenn Parteien auch wahrgenommen oder gewählt werden wollen, dann ist es schon ganz klug, auch die andere Hälfte der Wählerschaft, nämlich die Frauen, im Blick zu haben. Und Frauen sprechen auch Frauen an.
Stichwort gemeinsam. Die Soziologin Jutta Almendinger fordert mehr Solidarität, explizit auch unter Frauen, um aus dieser, Sie haben es, Repräsentationslücke rauszukommen. Wie viel Solidarität erleben und leben Sie selbst?
Ja, also man muss es natürlich an den einzelnen Vorfällen festmachen, dass man als Frau inhaltlich nicht einer Meinung sein muss. Also wenn wir über Innenpolitik, wenn wir auch über Migration oder über Kulturpolitik reden, das ist ja selbstredend, deshalb sind wir auch in unterschiedlichen Parteien. Aber bei Vorgängen, die evident sind und die nichts mit der Parteizugehörigkeit zu tun haben, da sollten wir Frauen in der Tat unsere Solidarität leben, aber das erwartet im Übrigen auch von Männern. Da bin ich schon froh, dass zumindest so habe ich Friedrich Merz in der vergangenen Legislaturperiode im Fraktionsvorstand erlebt. Wenn Frauen sprachen, und da haben wir ihn mal drauf aufmerksam gemacht, wurde es häufig etwas lauter. Also dann haben die Jungs ein bisschen lauter geredet, weil ja eine Frau gesprochen hat. Und da sind wir Frauen eben sehr solidarisch immer auch reingegangen. Und das hat Friedrich Merz am Schluss dann auch gemacht. Also gesagt, Leute, mir fällt hier gerade auf, weil eine Frau redet, müsst ihr jetzt hier nicht gerade lauter werden. Und so etwas machen wir auch im Parlament unter uns Frauen, dass wir uns da unterstützen, wenn das auffällig ist, dass gerade eine Frau oder auch einen blöden Spruch einfängt oder sowas. Da muss die Solidarität eigentlich selbstverständlich sein.
Jetzt sind Sie haben es ja auch schon angedeutet, seit Jahrzehnten im politischen Geschäft. Und ich frage mich wirklich, ob Sie gedacht hätten, dass wir 2025 nur um ein Haar überhaupt eine Frau in diesen inzwischen ja deshalb so bekannten 11-köpfigen Koalitionsausschuss bekommen und dass nicht mal ein Drittel der Bundestagsabgeordneten Frauen sind, in der Unionsfraktion 23%. Haben Sie das kommen sehen? Nein, konnte man das kommen sehen?
Nein, also soll ich Ihnen was sagen? Ich hätte wirklich nicht geglaubt, dass wir noch einmal uns damit beschäftigen müssen. Und das ist wie so ein Rollback, würde ich es nennen. Natürlich haben Frauen das Recht, sich gegen Politik zu entscheiden. Auch das ist Freiheit, auch das ist Gleichberechtigung und Feminismus, wenn man so sagen will. Aber wir müssen uns doch fragen, warum das so ist, dass Frauen zum Teil gar kein Interesse an politischen Ämtern auch haben. Also das heißt, sich vor Ort zu bewerben für Gemeinderäte, für Kreistagswahlen, für Landtagswahlen oder für den Bundestag zum Beispiel. Das hat auch viel mit Strukturen zum Beispiel zu tun.
Bleibt Politik erstmal Männersache?
Nein, das will ich so überhaupt nicht gelten lassen. Politik ist weder nur Männersache, noch bleibt sie nur Männersache. Ich halte es aber für notwendig, dass wir Strukturen eben verändern. Und da müssen Männer und Frauen auch am gleichen Strang ziehen. Letztlich, meine, wenn Frauen auch erfolgreich sind, auf Listen zu finden sind, dann ziehen sie manchmal Männer auch mit rein, die hinter ihnen auf der Liste auch sind. Also kurzum, wir müssen, glaube ich, Mut machen, sensibilisieren und auf das Positive schauen. Also ich gebe da nicht auf. Je älter ich werde, muss ich sagen, umso sensibler bin ich darin.
Bundestagspräsidentin Julia Klöckner, CDU, sagt also, es sieht so aus, als machten es die Jungs unter sich, wenn es ernst wird. Und weil Parität und Männerdominanz in der Politik hierzulande im Moment nun mal eher ein Problem im konservativen Parteienspektrum sind, reden wir mit gleich noch einer Unionsfrau, der gerade schon angesprochenen CDU-Bundestagsabgeordneten Mechthild Heil, Vorsitzende der Gruppe der Frauen in der Unionsfraktion, die alles andere als zufrieden ist mit dem Ist-Zustand. Frau Heil, 23% Frauenanteil in der Unionsfraktion, 32% Frauenanteil im gesamten Bundestag. Was heißt das denn ganz praktisch?
Wir erleben oft Runden, wo ganz wenige Frauen sind oder nur dann eine Frau sitzt. Und das ändert was in der Art, wie man Gespräche führt, im Klima, aber natürlich auch im Ergebnis.
Verändert tatsächlich sich Politik, nicht nur wie Politik gemacht wird, sondern auch was gemacht wird?
Ja, sicher, weil wir Frauen können das, glaube ich, nicht immer so sagen, genauso wie Männer das nicht sagen können. Aber wir Frauen haben halt auf manche Themen einen anderen Blick. Und das stellt man nur erst fest, wenn man über ein Thema diskutiert. Also mein Beispiel ist Finanzpolitik. Wenn wir sagen, Frauen legen Gelder anders an als Männer, sind erfolgreicher, wenn sie Gelder anlegen, dann ist natürlich, wenn man über so ein Thema spricht, man muss selber für die Rente vorsorgen, wie legt man Geld an, schon spannend, Frauen auch am Tisch zu haben, damit das auch gelingt, dass Frauen vorsorgen, zum Beispiel für ihr Alter.
Jetzt sind Sie Architektin, Sie sind langjährige Bauexpertin auch innerhalb Ihrer Partei und haben sich bei den Koalitionsverhandlungen dann aber in einem Team wiedergefunden, einem Verhandlerteam, in dem es um ganz andere Sachen geht, wenn ich mich richtig erinnere, um den Bereich Familie. Was macht das mit einem?
Ja, ich habe mich geärgert. Ich meine, ich kann zu Familie was sagen. Alle kommen aus einer Familie. Ich habe selbst eine. Aber Politik macht man nicht, weil man da irgendwie aus dem Bauch raus mal vom Thema was gehört hat, sondern man braucht eine Fachexpertise. Und das hat man nicht nur, weil man in eine Familie reingeboren ist. Also mit einem Studium, einem eigenen Büro und wir machen das in der 5. Generation, habe ich natürlich in dem Bereich Bauen eine viel größere Expertise. Da hätte ich auch gerne drüber verhandelt. Aber ja, man wird als Frau leicht in eine Rolle gebracht und ich dann als Familienfrau in die Familienpolitik.
Sind das so Momente, wo man eine Sekunde denkt, boah, bei den Grünen wäre es jetzt einfacher als Frau?
Nee, das habe ich nicht gedacht, überhaupt nicht. Es war auch ein bisschen vielleicht, wie soll ich sagen, motzig reagiert von mir zu sagen, nee, das verhandle ich jetzt nicht, weil es mich in dem Moment geärgert hat, dass es einfach so zugeordnet wird einer Frau. Mich hat geärgert, dass nicht nach der Kompetenz gefragt wird, sondern eben Frau gleich Familie gleich, sie kann es da verhandeln.
Sie sind ja Vorsitzende der Gruppe der Frauen in der Unionsfraktion. Was Sie gerade beschreiben, ist das der Grund, warum es diese Gruppe gibt? Denn es gibt ja keine Gruppe der Männer in der Unionsfraktion.
Doch, es gibt eine riesige Gruppe der Männer.
Ja, gut. Das ist schön beobachtet, da haben Sie recht. Aber Sie wissen, was ich meine. Also
ja, wir haben verschiedene Aufgaben uns selber gestellt. Also erstens eine Sichtbarkeit von uns Frauen in der Fraktion, aber natürlich auch in der Öffentlichkeit. Es gibt ganz spezielle Frauenthemen, die wir bearbeiten wollen. Es gibt aber eben, wenn ich sage, in der Finanzpolitik so Themen, wo wir sagen, Mensch, das ist auch Frau. Also es gibt da viele Aufgaben, die wir uns nehmen. Aber eben auch im Gesetzgebungsverfahren zu sagen, an manchen Punkten, da braucht man mal den weiblichen Blick da drauf.
In dieser Funktion als Vorsitzende der Gruppe der Frauen in der Unionsfraktion haben Sie während der Koalitionsverhandlungen einen Brief an Friedrich Merz geschrieben mit der Forderung nicht nur nach Parität, sondern auch nach Sichtbarkeit von Frauen in der künftigen Regierung. Wie hat er geantwortet?
Ja, Friedrich Merz hat es dann auch gesagt, verspreche, wir werden auf jeden Fall mehr und sichtbarer sein als in der letzten Wahlperiode. Das ist ja dann auch bei der Bildung der Bundesregierung gelungen. Im Nachgang jetzt die Besetzung der Position in der Fraktion war dann nicht mehr so erfolgreich. Da haben wir nicht annähernd Parität erreicht. Da sind wir weit von entfernt.
Ja, und ich finde eben tatsächlich, das eine ist ja, deswegen fand ich das so spannend, was Sie da gefordert haben. Das eine ist eben Parität, da kann man dann sagen, ja, schaut doch, im Kabinett ist alles fein. Nur wenn es dann eben um die Sichtbarkeit von Frauen geht, von den Menschen, die jetzt entscheiden in diesem Land, dann sind es eben doch Männer. Also sind Sie da nicht durchgedrungen?
Das sind zwei Sachen. Einmal geht es uns um die Sichtbarkeit. Und das heißt dann auch, dass wir andere Frauen ermutigen, wenn wir sichtbar sind, sagen, ja, da gibt es auch so Role Models, die sind sehr unterschiedlich, die Frauen dann auch in der Spitzenpolitik, aber die gibt es. Aber Entscheidungen werden ja zum Teil in Runden getroffen, die sind gar nicht so sichtbar. Und das ist uns auch wichtig, dass wir in diesen Runden sitzen. Und das sind manchmal Runden, die sind ganz lange geprägt über Freundschaften, über ganz lange Erfahrungen miteinander in dem politischen Weg. Und da fehlen mir Frauen. Das sieht man jetzt dann eben auch im Koalitionsausschuss. Da sitzt dann keine Frau. Das ist sichtbar, weil das dann schon wieder öffentlich ist. Aber diese Runden, die vorher sind, die entscheiden, da fehlen wir auch.
Wie ist da jetzt das Konzept?
Im Moment können wir nicht mehr viel mehr machen. Die Positionen sind alle besetzt. Wir können nur als Frauen in der Gruppe der Frauen uns die Themen nehmen und zu jedem einzelnen Gesetz, wo wir sagen, hier, da gibt es noch eine Fehlstelle, eine Leerstelle, da werden wir Frauen nicht beachtet, auch unsere Meinung dazu sagen und dann halt in der Fraktion dafür werben, dass wir eine Mehrheit bekommen und dann auch in der Koalition.
Jetzt haben wir ganz viel über diese Berliner Politik gesprochen, Frau Heil, aber Sie sind ja seit vielen Jahren in der Politik und zwar auch natürlich in Ihrem Wahlkreis unterwegs in Rheinland-Pfalz, dass diese Welt, über die wir jetzt gesprochen haben, plötzlich wieder sehr sichtbar von Männern regiert wird. Ist das tatsächlich auch Thema im Kreis Ahrweiler, wenn Sie unterwegs sind?
Das merkt man, ja. Also ich merke das bei mir im eigenen Verband, da wo Männer und Frauen sich engagieren, dass es Parität gibt, das gelingt dann. Aber das geht auch ganz schnell vorbei. Also hat ein anderer die Funktion, dann fallen wir wieder in alte Zeiten zurück. Also das ist kein stabiles System, dass man sagen kann, wir Frauen haben uns jetzt einmal durchgesetzt und der Stadtrat ist zur Hälfte besetzt mit Frauen oder der Kreistag. Und dann ist das ein Ding, was einfach so weiterläuft. Das ist nicht so. Sondern wir müssen jede Wahlperiode neu darum kämpfen. Und das ist eigentlich das Traurige.
Und bleibt Politik jetzt erstmal Männersache oder werden Sie es beispielsweise auch nochmal anders erleben? Was denken Sie?
Ich mache mir da schon Sorgen, weil ich sehe, dass Gesellschaft irgendwie einen Rückwärtsschritt macht für uns Frauen. Wir werden eher mehr wieder festgenagelt auf Rollen, wie ich jetzt in der Familienpolitik. Wir müssen einfach laut sein und da immer wieder den Finger in die Wunde legen und sagen, Leute, so geht das nicht. Wir Frauen sind in allen politischen Feldern, in allen Lebensbereichen tätig. Und deswegen haben wir auch das Recht, in all diesen Bereichen mitzusprechen, wie unsere Zukunft aussehen soll.
Mechthild Heil. Laut bleiben müssten die Frauen in der derzeitigen Lage, sagt die direkt gewählte CDU-Bundestagsabgeordnete aus dem Kreis Ahrweiler. Und genau dort auf der kommunalen Ebene nimmt auch Jagoda Marinic die Veränderung schon länger wahr. Jagoda Marinitsch, die Autorin, Kolumnistin, Podcasterin, beobachtet das politische und kulturelle Geschehen in Deutschland seit Jahrzehnten und hat vor einigen Jahren schon ein Essay, ein Buch geschrieben. Sheroes, neue HeldInnen braucht das Land. Damals war MeToo der Stein des Anstoßes, um neu über Geschlechterrollen, über Geschlechtergerechtigkeit nachzudenken. Und mich interessiert, Frau Marinitsch, seit wann nehmen Sie es wahr, dass Politik wieder männlicher wird?
Interessant, dass Sie Sheroes sagen, weil Sheroes war tatsächlich meine Antwort auf MeToo, weil ich in Deutschland die Sorge hatte, dass wir das verschlafen. Und ich wollte mit Sheroes das stärken, weil genau das, was Sie sagen, mich sehr beschäftigt hat. Ich bin ja viel in Baden-Württemberg, habe das interkulturelle Zentrum da gebaut. Wenn man dann so die Geschichte unserer Bürgermeisterinnen in Baden-Württemberg allein verfolgte, sah man dann, okay, die ganzen Städte, wo jetzt Männer sind, Freiburg, Tübingen, Heidelberg, da waren mal ganz tolle Frauen. Ja, ich weiß noch, wie Beate Weber, da gibt es die Legende, dass sie im Rathaus stand und dann kam jemand, der fragte so, where is the boss? Und dann stand sie da und sagte, I'm the boss. So. Und das ist so eine Anekdote, die mich immer berührt hat. Und ich dachte, wir brauchen neben diesem MeToo, wenn das schon nicht geht, irgendeine Diskussion, wie wir Frauen zurück in Strukturen kriegen. Denn ich hatte den Eindruck, wir verloren uns ein bisschen in hier mal Role Model, da mal Sisterhood. Und dass meine Generation hier ein Erbe verspielt, ohne sich klarzumachen, wie viel Kampf da eigentlich dahinter war, ganz nach oben in diese strukturellen Verantwortungspositionen zu kommen.
Haben Sie das Gefühl, wir haben die falschen Kämpfe gekämpft?
Ich halte immer ganz wenig von Vorwürfen in die Vergangenheit hinein. Ich glaube, natürlich haben manche Dinge nicht so stattgefunden, wie man sich es gewünscht hätte, weil sonst wären wir heute an einem anderen Punkt. Und wie Sie sagen, ich finde das schon schmerzhaft. Also ne, wenn man so einen Ausschuss sieht, ich glaube im Koalitionsausschuss eine Frau, wenn man sieht, wer die engsten Berater von Friedrich Merz sind. Es ist wirklich, Sie haben gerade gesagt, Jahrzehnte beobachte ich das und dann erschrickt man selbst für einen Moment. Aber ich dachte immer, die Zeit haben wir hinter uns gelassen. Ne? Bis dann eben Angela Merkel wie so ein Frauen-UFO da reinkam und man dachte, uch, das geht also auch. Auch wenn sie die Frau immer ziemlich weit nach hinten zu rücken versucht hat, sah man natürlich immer eine Frau. Das war auch so, wenn ich in Kroatien war, im Land meiner Eltern, war immer Merkel, ne? So die starke Frau. Wenn ich einen Hosenanzug trug, sagen alle, ah, bist jetzt Merkel. Also was diese Bilder eigentlich alles auslösen. Und ja, und ich denke, jetzt gucke ich in der Welt eigentlich wie in der Zeit, als Roland Koch Unterschriften sammelte gegen Ausländer, Männer in ihren grauen Anzügen, die sich die Welt meinen, untereinander aufteilen zu können in einer Tonalität, die sich gegen Schwächere richtet. Im Moment geht es gegen Rentner, gegen Einwanderer, gegen Asylbewerber, gegen Asylsuchende, gegen Menschen auf der Flucht vor Kriegen. Also eine maskulinisierte Machtrhetorik, die auch dem Bild der Männer eigentlich nicht gut tut. Eine Einfallslosigkeit der Geschlechter. Und ja, ich gucke im Moment gerade auch gar keine Nachrichten. Ich gehöre zu denen, die jetzt sagen, ich muss mir das jetzt auch nicht dauernd ansehen, sondern jetzt muss irgendwie echt noch ein Raum geschaffen werden, wo wir sagen, die Energie braucht man jetzt, um bei der nächsten Zeit was anderes zu schaffen.
Sie haben gerade Angela Merkel angesprochen. Und wenn wir auf die Jetztzeit schauen, wie erleben Sie denn im Moment Frauen in der Politik?
Es gibt immer alles gleichzeitig. Es gibt jetzt auch eine Heidi Reicheneck, die mit einem großen Selbstbewusstsein die sozialen Medien bespielt, die mit einem großen Selbstbewusstsein ihre Partei trotz einiger inhaltlicher Schwächen überraschend weit gebracht hat in der letzten Bundestagswahl. Es ist aber ein Frauenbild, das uns ein Stück weit fehlt. Ich erlebe in der Politik inzwischen viel Verunsicherung. Es gibt einzelne sehr mutige Frauen, die das jetzt fortsetzen, was, glaube ich, die letzten Jahre begann. Aber natürlich steht man da plötzlich wieder vor dieser Männerwand an Machthabern. Ich meine, allein Markus Söder, Alexander Dobrindt, wenn sie da so aufgereiht stehen und dann fragt man sich, welche Frau wird denn im Moment so sichtbar plus so sichtbar mit auch einem feministischen Ansatz, dass ich sage, ich sehe, dass diese Frau mit ihrer feministischen Perspektive, und feministisch heißt nicht Männer ausgrenzenden, sondern einfach eine, die an einen progressiven Wandel in der Gesellschaft glaubt, jetzt in der Politik wirklich hörbar wird. Also das sehe ich im Moment nicht.
Wie lange bleibt Politik noch Männersache?
Ich möchte, dass das an uns Frauen liegt. Also ich möchte, dass wir nicht, wir sagen immer, die Männer müssen. Und es gab in Skandinavien Männer, die es geschafft haben zu sagen, mir, ich bin ein Feminist und weil ich als mächtiger Mann mich für Frauen einsetze, werden es Frauen schaffen. Jacinda Ardern kommt gerade mit ihrem Buch an die Öffentlichkeit. Sie wird erzählen, was schwierig war, was nicht schwierig war. Mir geht es wirklich darum, dass
Jacinda Ardern,
die neuseeländische Premierministerin. Und mir ist es wirklich wichtig, dass wir aufhören zu denken, dass das irgendwie passiert, dass es irgendwie gesetzt wäre, dass es wie jeder demokratische Vorgang ein emanzipatorischer Prozess und dass wir Frauen, jede einzelne von uns, erstens im Moment lernen muss, die eigene Stärke mit Mut und genauso die eigene Schwäche mit Mut in die Öffentlichkeit zu bringen, ganz gleich, wie viel Hassrede uns entgegensteht, dass wir da zusammenstehen lernen und dass wir beanspruchen, diese Welt mitgestalten zu wollen und uns nicht in Bilder von Treadwives und Versprechen von ihr, man kann euch diesen Stress ja ersparen, irgendwie aus diesem Verantwortungsleben heraushalten lassen.
Die Autorin und Kolumnistin Jagoda Marinic über die Wand an Männern, die sie sieht, wenn sie Politik wahrnimmt und die angesichts dessen fordert, dass Frauen zusammenstehen und sich nicht raushalten. Aber woran liegt es überhaupt, dass wir in diese Lage geraten sind? Und was heißt das für unsere Gesellschaft? Das bespreche ich mit Jutta Almendinger, Professorin für Soziologie, Autorin, ehemalige Präsidentin vom Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. Frau Almendinger, Ihr Buch, Es geht nur gemeinsam, wie wir endlich Geschlechtergerechtigkeit erreichen. Dieses Buch ist inzwischen 4 Jahre alt. Ihre Recherchen zum Thema Gleichberechtigung sind deutlich älter. Sie schauen sich das ja seit Jahrzehnten an. Also wenn jemand die Dinge kommen sieht, dann Sie. Wie fällt denn Ihre Analyse aus? Ist Politik wieder Männersache?
Sie war immer Männersache. Aber sie wird wieder mehr zu Männersache, so würde ich das sagen.
Was passiert da gerade? Wie nennen Sie das als Expertin? Ist das ein Rollback, ein Backlash? Ist das schlicht und ergreifend die Rückkehr des Patriarchats? Was passiert da?
Naja, zumindest muss man mal eines konstatieren, dass die von uns allen geforderte paritätische Besetzung im Kabinett ja geklappt hat. Das ist schön, das haben wir ja lange Zeit gar nicht angenommen unter einer Regierung Merz. Und ich bin ja immer eine Person, die positiv an die Sache geht und von daher auch sagt, naja, Wirtschaft ist eine Frau, Wohnen, Bauen ist eine Frau. Also es geht Bärbel Baas mit einem ganz, ganz großen Ressort, auch wenn das meist über Renten und so weiter gebunden ist an Geld. Also die größte Aufgabe besteht jetzt meines Erachtens darin, die Frauen, die diese Ressorts besetzen, tatsächlich zu stärken und sie nicht kleiner zu machen, indem man ihnen sagt, ja, ihre Ressorts sind ja weniger als die Finanzen und Innenministerium und Außenministerium. Auf der anderen Seite müssen wir natürlich auch zeigen, dass wir von unten nicht genügend Personen, Frauen in Macht heranwachsen sehen, wenn man sich beispielsweise die katastrophalen Anteile von Bürgermeisterinnen betrachtet. Und dass wir Frauen nicht gerade Mut machen, in die Politik zu gehen, weil wir jetzt in der Wissenschaft, in der ich arbeite, tatsächlich im Moment größere Veränderungen haben, wo große Akademien von Frauen erstmals besetzt werden.
Woher kommt dann dieser gegenläufige Trend in der Politik?
Ich weiß gar nicht, ob es gegenläufig ist. Die Wissenschaft, die war lange hinter der Politik. Ab einer gewissen Zeit baut sich dann ein Druck auf. Es muss jetzt auch mal eine Frau sein, die Akademiepräsidentin wird. Und dann wird sie das auch. Und dieses hatten wir ja in der Politik schon früher, ja. Also dass dieser Druck von der Bevölkerung kam und von ja immer größeren feministischen Netzwerken kommt, dass es Frauen werden müssen. Und dieser Druck, der muss aufrechterhalten werden. Und er muss natürlich verbunden werden damit, dass es nicht nur nach Parität geht, sondern dass es auch um die Inhalte und um Macht geht.
Interessant, dass Sie das sagen, weil tatsächlich Mechthild Heil, die CDU-Bundestagsabgeordnete aus dem A-Kreis, im Gespräch genau darauf abhob und nämlich sagte, wir waren schon mal weiter, aber sowas hält nicht, sondern sowas muss permanent weiter betrieben werden, dass Frauen auf bestimmten Positionen sitzen und sobald man dann nachlässt, geht es sozusagen wieder zurück. Also woran liegt das?
Es gibt so einen magischen Punkt in allen Untersuchungen, ob wir jetzt Frauen in Männerberufen nehmen, Frauen in der Wirtschaft, Frauen in der Musik, vollkommen egal. Und er liegt bei 30%. Also wenn wir nicht sozusagen über diese 30-35% permanent kommen, dann ist dieses ganze Ding gefährdet, sofort zusammenzubrechen. Erst dann geht nämlich dieses Geschlecht in den Hintergrund und das Wissen und die Fähigkeiten und andere Fragen treten in den Vordergrund. Das habe ich selbst untersucht bei Orchestermusikern und der Zusammensetzung von Orchestern oder auch Dirigenten und so etwas. Wenn das nicht gehalten wird, dann muss ich vollkommen der Beobachtung recht geben aus einer wissenschaftlichen Sicht. Dann kracht es zusammen. Das heißt, wir müssen diese vielen, vielen Frauennetzwerke viel stärker zusammenbringen, sodass sie an einem Seil ziehen. Und wir dürfen uns hier nicht auseinander dividieren lassen, zumal viele unserer politischen Forderungen ja tatsächlich parteiübergreifend sind.
Jetzt haben Sie sehr oft über Parität gesprochen und auch eine Parität, die ja durchaus Realität ist. Ich finde das Kabinett ein sehr gutes Beispiel. Wir haben aber trotz dieser Parität eine signifikant, würde ich behaupten, gesunkene Sichtbarkeit von Frauen.
Also wenn ich über das Wort Parität spreche, dann ist für mich Parität nicht zahlenmäßig abgebildet. Eine größere Macht von Frauen kann durchaus auch dann gegeben sein, wenn wir nur 40% oder 30% Frauen haben. Parität heißt für mich eine Parität an Macht.
An realer Macht.
An realer Macht, an Gestaltungsmacht, an der Sichtbarkeit beispielsweise in Talkshows, an dem Auftreten, an dem Respekt, den die Bevölkerung auch den Politikerinnen entgegenbringt, wie über sie geredet wird, ob wann endlich mal aufgehört wird, über Kleidung oder sonst irgendwas zu reden, an erster Stelle, bevor über Inhalte geredet wird. Also Parität ist für mich tatsächlich ein sehr, sehr umfassendes Konzept und mit nicht nur in Köpfen zu fassen. Die Köpfe sind wichtig, aber den Köpfen muss die Macht folgen und muss die Sichtbarkeit folgen. Ansonsten entwickeln wir keine Normalität dessen, dass Frauen in politischen Führungspositionen, aber auch in anderen Führungspositionen sind.
Diese wenige, ich würde sagen weniger werdende Sichtbarkeit von PolitikerInnen, von Entscheiderinnen, was hat die für Folgen, tatsächlich politische, aber auch gesellschaftliche?
Gesellschaft hat sich zur Folge, dass man Frauen das einfach wieder weniger zutraut. Wenn Frauen gezeigt werden in Talkshows, dann, ich habe mir gerade mal Auswertungen angeschaut, die Politiker, die nämlich jene sind, die Macht haben, die ausführend sind, das sind Männer. Und wenn die Frauen dann gezeigt werden, dann sind das meistens Journalistinnen, die dann kommentierende Aufgaben haben. Also in einer gewissen Weise, ja, auch mit Macht, klar, aber nachgeordnet. Sie sind nicht die Primärgestaltenden. Und das geht natürlich mit unserer gesamten Kultur, wo wir sagen, Frauen sind doch diejenigen, die sich um Kinder kümmern, ansonsten sind sie Rabenmütter, Frauen sind doch diejenigen, die eigentlich nur Teilzeit und so weiter und so fort. Das passt ja alles zu unseren Kulturen und wir müssen diese Kulturen breit aufbrechen, sonst bekommen wir nie einen gesellschaftlichen Normalzustand und damit aber auch einen Sozialstaat hin, wie beispielsweise in skandinavischen Ländern er gegeben ist.
Schauen wir einmal noch nach vorne. Bleibt Politik jetzt aber erst bei Männersache? Oder?
Wir müssen Druck aufbauen. Wir haben viel erreicht. Wir haben dafür gekämpft. Erinnert man sich an die letzte Legislaturperiode, dass Bärbel Baas Bundestagspräsidentin wurde. Wir haben dieses Mal sehr früh gestartet und haben gesagt, wir brauchen wieder eine Frau als Bundestagspräsidentin. Wir brauchen auch eine Bundespräsidentin erstmals als Frau. Wir brauchen zumindest eine Gleichbesetzung im Kabinett. Der Druck von Frauen ist da und Frauen, das ist mein optimistischer Blick darauf, wehren sich mehr, als sie sich früher gewehrt haben. Natürlich können wir noch lauter sein, natürlich können wir eine noch bessere Bildung erreichen, aber irgendwann braucht es tatsächlich auch eine Politik von Männern gegen Männer.
Das Schlusswort der Soziologin Jutta Almendinger zur Frage, ist Politik wieder Männersache? Und während Bundestagspräsidentin Julia Klöckner die Frage gleich zu Beginn mit einem vehementen Nein beantwortet, endet diese Sendung mit einem klaren Ja der Soziologin. Aber immerhin, einig sind sich alle Gesprächspartnerinnen darin, dass etwas getan werden muss, damit wieder und diesmal dauerhaft mehr Frauen Politik machen und nicht nur darüber berichten, wie in diesem SWR aktuell Kontext von und mit Marie Gedin.